Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court.
Einen wunderschönen Samstag und herzlich willkommen bei Hear It Swish. Wir kommen zu unserer nächsten Episode. Es müsste jetzt aus dem Kopf Episode 94 sein. Ich werde jetzt unauffällig parallel mal noch mit nachgucken. Trotzdem auf jeden Fall erstmal wie immer schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wenn ihr die letzten Folgen verfolgt habt, dann wisst ihr genau, was heute dran ist, denn wir haben uns ja in den letzten zwei Folgen die Spiele angeguckt, die uns bislang positiv überraschen. Dementsprechend geht es heute natürlich dann in die negative Richtung, also Spieler, die uns jetzt bislang einfach enttäuscht haben. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Folge 94 ist natürlich komplett richtig und damit viel Spaß bei dieser neuen Folge.
Hear it swish.
Auch hier natürlich wieder ganz kurzer Disclaimer am Anfang. Ich kann natürlich nicht alle Spieler mit reinnehmen. Auch hier werde ich es jetzt natürlich wieder aufteilen in Eastern Conference und in Western Conference. Gerade weil ich finde, dass es dieses Jahr eben sehr, sehr viele Spieler gibt, die sowohl positiv als eben auch negativ überraschen. Und ja, wir fangen natürlich auch hier jetzt gerade wieder an mit der Eastern Conference. Wie gesagt, wundert euch bitte nicht, wenn jetzt gerade nicht alle Spieler mit dabei sind. Rein von der Quote her hätte man zum Beispiel auch Spieler wie Jalen Suggs nochmal mit reinnehmen können, der überhaupt nicht gut trifft. Allerdings finde ich, okay, der Mann ist halt ein Rookie, hat jetzt eben seine ersten 15 NBA-Spiele durch. Da muss man jetzt nicht direkt schon mal mit dem Finger auf ihn zeigen. Es gibt aber eben Spieler, wo ich mir einfach denke, okay, da hätte ich mir tatsächlich was anderes erwartet. Ich hätte mir einen größeren Sprung erwartet oder zumindest so einigermaßen dieses Level zu halten, was dieser Spieler bereits hatte. Von daher erstmal herzlich willkommen in der Hear It Swish Cold Zone. That won't go. You just can't get
anything to fall. Die Hear It Swish Cold Zone.
Erwartung ist direkt das Stichwort, mit dem wir jetzt gerade wieder anfangen, denn auch hier natürlich wieder, so definiert man eben einfach Überraschung. Du hast eine Erwartungshaltung und dieser Spieler schafft es einfach nicht, diese annähernd zu erfüllen. Und das gilt für mich zuerst mal für Blake Griffin von den Brooklyn Nets. Eigentlich ein Power Forward, der jetzt aber auch sehr, sehr viel auf der 5 mit eingesetzt wird. In dem letzten Jahr hat er 21,5 Minuten gespielt in den 26 Spielen für Brooklyn. Insgesamt in der gesamten Saison war es eben 25,8, weil er ja davor noch 20 Spiele in Detroit hatte. Er hat dieser Saison sogar eine Minute mehr gespielt, pro Spiel jetzt für Brooklyn zumindest, also 22,5. Sein Punkteschnitt ist aber von 10 auf 5,7 runtergegangen und das liegt vor allem einfach an seinen grausamen Quoten aus dem Feld. Der gute Mann trifft gerade von seinen 6,6 Würfen, die er nimmt, im Schnitt 31,4%, also 2,1. Letztes Jahr waren es noch fast 20% mehr, nämlich 49%. Und auch der Dreier ist ganz, ganz stark gefallen. Letztes Jahr 3 Versuche oder 3,1, dieses Jahr 3,4. Letztes Jahr 38%, dieses Jahr 16. Also auch hier nochmal ein Drop um 22%. Und das tut dem Brooklyn Nets natürlich einfach insgesamt schon weh. Ich meine, klar, man sollte jetzt denken, okay, die Brooklyn Nets brauchen ja eigentlich keinen Center oder Power Forward, der eben nochmal mit scored, wenn du Harden und Durant auf dem Feld hast. Allerdings muss man eben festhalten, dass es schon so ist, dass sie ihn eigentlich bräuchten. Also, tut mir leid, aber das wäre schon ganz wichtig, wenn halt so ein Blake Griffin nochmal für Spacing zumindest nochmal mit da ist. Und wenn er es halt dann schafft, seine freien Würfe, die er ja dann auch bekommt durch diese Spieler, gerade dann eben durch James Harden, der viele Freiwürfe für ihn kreieren kann, auch zu treffen. Und 31,4% ist natürlich absolut grausam. Das ist richtig, richtig schlecht. Das ist noch klar unter dem, was er letztes Jahr in Detroit gemacht hat, wo er einfach keinen Bock mehr hatte auf Detroit. Selbst da hat er noch 36,5% aus dem Feld getroffen und noch 31,5% von draußen und das bei 6 Versuchen. Also das heißt, er hat mit dieser Kein-Bock-Mentalität insgesamt trotzdem bessere Quoten aufgelegt als jetzt. Natürlich sind die Quoten nicht gut, natürlich wurden die auch besser, als er dann eben zu Brooklyn gegangen ist. In diesem Jahr startet er aber denkbar schlecht rein und das tut natürlich schon ein bisschen weh. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich die Brooklyn Nets da irgendwie nochmal zu verstärken suchen, wenn es dann in Richtung Trade-Deadline geht. Der nächste Spieler ist jetzt hier gerade eigentlich nur drin, weil er jetzt eigentlich eine größere Rolle hat, als sie eigentlich für ihn mit eingeplant war. Und ich finde, er einfach zeigt, dass er nicht mehr in der Lage ist, diese Rolle wirklich auszufüllen. Und das ist für mich George Hill, der aktuelle Point Guard von Milwaukee, von den Milwaukee Bucks. Er war natürlich eigentlich als Backup eingeplant für Jrue Holiday. Der war dann eben verletzt, dementsprechend hat jetzt George Hill schon 11 von 15 oder ist in 11 von 15 Spielen gestartet, spielt 28 Minuten insgesamt im Schnitt und produziert dabei 8 Punkte sowie 3 Assists bei 2 Turnovern. Und das ist natürlich auch für so ein Team wie Milwaukee eine extrem bittere Sache. Natürlich war der Ausfall von Jrue Holiday, der jetzt ja glücklicherweise auch wieder da ist, erstmal super ärgerlich, weil Jrue Holiday gerade in den Finals letztes Jahr einfach schon gezeigt hat, was der wirklich drauf hat. Sowohl eben offensiv als auch defensiv einfach ein unfassbar, ja, nicht mal unterschätzter Mann. Also wahrscheinlich insgesamt schon noch unterschätzt, aber halt zumindest defensiv nicht mehr. Und einfach unfassbar viele wichtige Plays mit drin hatte. So dieser Steal in Game, weiß ich nicht, Pfeifers, glaube ich, dann der Lob auf Giannis Antetokounmpo. Das sind einfach so Dinger, die entscheiden einfach so eine ganze Serie. Die switchen einmal das Momentum komplett rum und Jrue Holiday ist eben für diese Momente genau da. Und wenn halt dann anstatt dessen George Hill dann dasteht, merkst du natürlich schon sehr, sehr krassen Qualitätsabfall. George Hill war natürlich mal ein Point Guard, der extrem gut war. Ich glaube, darüber müssen wir auch hier wieder nicht diskutieren. Der Mann hat mal 17 Punkte und 4 Assists mit aufgelegt. Ja, auch hier wieder 4 Assists sind natürlich für einen Point Guard nicht so das Riesending. George Hill war aber trotzdem zumindest einer, der den Ball immer sehr, sehr gut bewegt hat. Und das hat ja immer schon gereicht. Er hat jetzt keine Traumpresse jetzt gerade rausgezaubert, wie jetzt ein Nikola Jokic zum Beispiel, der dann jeden Ball irgendwie perfekt in der Ecke platziert. Aber er war eben einfach ein Point Guard, der gute Plays angesagt hat. Und der dann trotzdem einfach dafür gesorgt hat, dass der Ball in der Offensive insgesamt einfach flüssig läuft. Und das hat ja dann eben schon mit ausgereicht. Das macht er auch immer noch, aber das, was das Scoring einfach mit angeht, das passt natürlich überhaupt nicht. Man muss sagen, seine Quoten sind dementsprechend trotzdem eigentlich ziemlich gut. Also 45% aus dem Feld, 36% Dreier, das ist sehr, sehr ordentlich. Trotzdem glaube ich natürlich, dass es für Milwaukee ein sehr, sehr krasser Qualitätsabfall ist, wenn dann da eben George Hill nochmal mitspielt. Man sieht es halt auch daran, wie viel er jetzt gerade eben spielt, so an Minuten. 28, wie gesagt, letztes Jahr insgesamt 22, aber eben bei seiner zweiten Station bei den 76ers in den 16 Spielen eben nur noch 19. Und da hat er dann eben auch nochmal 39% von draußen mit aufgelegt und ist jetzt sogar nochmal angestiegen, sogar von 6 auf 8 Punkte. Trotzdem ist George Hill für mich einfach nicht mehr annähernd der Spieler, der er mal war. Er ist immer noch ein Backup-Point-Guard, mit dem man gut arbeiten kann, aber ich finde, er ist jetzt nicht mehr so dieser richtig gute Backup-Point-Guard, mit dem man jetzt, ja, weiter so in die Zukunft nochmal mitgehen könnte. Und das meinten ja mal alle, ey, George Hill, das ist einer der besten Backup-Point-Guards der Liga und ich bin der Meinung, das hat sich jetzt einfach mittlerweile so ein kleines bisschen auserzählt, diese Story. Ich finde George Hill immer noch ordentlich, aber er ist eben nicht mehr der gute Backup-Point-Guard, der er mal war. Und das ist natürlich für die Milwaukee Bucks ein extrem oder eine extrem ärgerliche Entwicklung. Der nächste Spieler ist eigentlich ein Scorer. Und zwar ein richtig, richtig guter Scorer. Und zwar Danilo Gallinari, Power Forward von den Atlanta Hawks. Letztes Jahr auch schon sehr, sehr viel von der Bank gekommen. Hat 51 Spiele gemacht. Letztes Jahr ist nur 4-mal gestartet. Dementsprechend nach Adam Riese wären 47 Spiele, die er dann eben von der Bank kam. Hat 13,3 Punkte mit aufgelegt, 43% aus dem Feld und vor allem, ganz, ganz wichtig, 40,6% von draußen bei 5 Versuchen. Danilo Gallinari hatte eigentlich keine andere großartige Aufgabe, als offensiv den Ball in den Korb zu werfen und das konnte er eben sehr, sehr gut machen. Die Feldwurfquote mit 43,4% war jetzt auch letztes Jahr schon nicht wirklich überragend, muss man auch so festhalten. Trotzdem ist sie über seinem Karriereschnitt, der bei 42,7% liegt. Die Dreierquote von 40,6% ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Bei eben 5 Versuchen, wenn du so einen Spieler nochmal mit hast, der einfach offensiv auch für sich selber nochmal mit kreieren kann und dann aber eben auch die Catch-and-Shoot-Dreier verwandeln kann, dann hast du einfach einen sehr, sehr guten Spieler, mit dem du super arbeiten kannst, dem du einfach vertrauen kannst in der Offensive, wenn du ihm den Ball gibst. Dazu hat er übrigens noch ganz entspannte 92,5% von der Freiwurflinie reingetütet. Wollte ich nur mal kurz so sagen, dass ihr mal so eine kleine Idee habt. Der Mann wirft in seiner gesamten Karriere 87,5% von der Linie und das ist natürlich schon ein echtes Brett. Kommen wir jetzt aber zu dieser Saison. Da sieht es nämlich nicht mehr so wirklich gut aus. Von diesen 13,3 Punkten, die er aufgelegt hat, sind noch insgesamt 7 übrig. Und ja, klar sind seine Minuten ein bisschen runtergegangen, 5 Minuten weniger, aber eben auch seine Quoten. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern schon ordentlich. Von 43% Feldwurfquote auf 37%, also 6% runter. Ja, er nimmt jetzt eben auch 3 Würfe weniger, trotzdem ist das schon ein bisschen hart. Und seine Dreier gehen zwar immer noch mit 36,4%, sind aber jetzt eben nicht mehr Liga oder überdurchschnittlich in der Liga, sondern eben nur noch Durchschnitt. 36,4%, also auch hier wieder ein Drop von 4%. Und sogar seine Freiwürfe sind gefallen. Letztes Jahr hat er noch 3,4 bekommen pro Spiel, hat davon eben 92% getroffen. Dieses Jahr ist es noch 1,1 Versuche bei 78,6%, dementsprechend also sogar fast 10% unter seinem Karriereschnitt. Ja, waren jetzt natürlich auch noch nicht so viele. Der kommt da sicher nochmal mit in Groove, wenn er nochmal ein paar mehr zieht. Trotzdem ist es jetzt erstmal ein Saisonstart, der mir schon ein bisschen Sorgen bereitet. Ich bin an sich eigentlich ein Fan von seinem Game, weil ich einfach finde, das ist einfach ein krasser Zocker. So, du gibst ihm einfach den Ball und sagst, hier Danilo, gib uns mal ein Bucket, und der gibt dir einfach ein Bucket. Egal, ob jetzt von draußen oder eben aus der Mitteldistanz, der kann sich das Ding selber kreieren. Er ist vor allem ein Jumpshooter, also er zieht eigentlich nicht so wirklich oft mit in die Zone. Er nimmt dann eben eher diese Mitteldistanzwürfe. Ich persönlich finde das cool. Also ist jetzt natürlich nicht der effizienteste Basketball. Ich glaube, auch darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber macht halt einfach schon Spaß, wenn du halt dann zuguckst. Und ich kann es halt einfach völlig nachvollziehen. Ich bin jetzt auch gerade einmal die Woche beim Basketball, also freizeitlich. Und ich nehme halt auch super gerne einfach Jumpshots. So, das macht einfach Spaß. Klar gehen dann manche auch relativ weit vorbei, bei mir zumindest, bei ihm natürlich nicht. Aber das ist halt trotzdem einfach so ein Spielstil, mit dem ich mich einfach so verbinden kann quasi. Das, was ich so völlig nachvollziehen kann. Ja, der ist halt einfach ein Typ, der sehr, sehr gut werfen kann. Im Gegensatz zu mir, und dann macht er es natürlich auch, und das finde ich irgendwie extrem sympathisch. Und man muss ja auch sagen, er hat ja damit auch seinen Platz in der Liga gefunden. Er hatte wirklich schon richtig, richtig gute Saisons in dieser Liga, hat auch letztes Jahr eine extrem wichtige Rolle gespielt in den Playoffs. Jetzt dieses Jahr läuft es halt gerade nicht so wirklich gut, und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass er sich vielleicht wieder stabilisiert und dass ihn jetzt nicht denn sein Alter, sage ich mal, immer weiter nach unten zieht, denn das wäre super ärgerlich. Nächster Spieler ist für mich ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Es ist Precious Achiuwa oder Achiuwa von den Toronto Raptors. Ich hatte mir tatsächlich mehr erhofft. Ich muss es so sagen, er spielt jetzt doppelt so viel wie letztes Jahr in Miami von 12 auf 24 Minuten. Das sind übrigens genau doppelt so viel, 12,1 auf 24,2, wenn man es genau wissen möchte. Er ist ein Hustler, und das finde ich auch super. Auch damit kann ich mich übrigens sehr, sehr gut identifizieren. Einfach ein Typ, der immer dem Rebound nachgeht, der einfach immer dabei ist, das Fastbreak mitzurennen und dann auch versucht, direkt als erstes wieder mit hinten zu sein. Das respektiere ich komplett, und das sieht man auch wunderbar in seinen 8,4 Rebounds, die er eben einsammelt. Das Problem, was ich gerade noch mit ihm habe, ist eben seine Offense, denn er wirft aktuell mehr, als Punkte rauskommen. Und das ist natürlich ein Fakt oder ein Stat, den man jetzt nicht unbedingt haben möchte. Er nimmt 8,6 Würfe und erzielt damit 7,4 Punkte. Das ist natürlich absolut grausam. Das ist unter 1 Punkt pro Wurf und nicht mal knapp, sondern sogar relativ deutlich. Und das sollte natürlich eigentlich nicht so sein. Im Optimalfall hast du halt eher, keine Ahnung, vielleicht so 2 Punkte pro Wurf, wenn du halt richtig, richtig gut bist, oder zumindest so 1,5 sollten irgendwie mit drin sein. Gerade eben für einen Center, der ja eigentlich, ja, dafür da ist, genau diese, ja, freien Würfe, sag ich mal, zu bekommen oder diese relativ einfachen Würfe. Das könnte schon sitzen insgesamt, tut es aber eben nicht. Ich habe jetzt gerade kurz mal einen Vergleich rangezogen. Seth Curry, der eine sehr, sehr gute Saison spielt, wirft zum Beispiel 11 Mal und holt daraus 16 Punkte. Jetzt nur mal so als kleines Beispiel. Ja, das ist möglich, dass man das schafft. Klar, wie gesagt, das waren jetzt vielleicht keine 2 Punkte, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber so 1,4, 1,5 Punkte pro Wurf könnten schon dabei rauskommen. Und so ein Punkt pro Wurf ist Durchschnitt, glaube ich. Und alles, was halt dann da drunter ist, ist schon eher ein bisschen schwächer. Steph Curry zum Beispiel auf der Gegenseite nimmt 20,7 Würfe, holt 29,5 Punkte. Auch damit kann man sehr, sehr gut leben. Wenn du 1,6 Punkte pro Wurf rausholst, das ist ein guter Stat. Und bei Precious Achiuwa liegt dieser Wert eben relativ deutlich sogar unter 1, und da muss er sich auf jeden Fall noch mit stabilisieren, denn es kann eigentlich nicht sein, dass er 35,8% aus dem Feld wirft. Und ja, jetzt kann man auch sagen, okay, die Raptors müssen sich halt auch noch finden. Vielleicht kriegen sie ihn auch einfach nicht so in diese Situation, wo er mit scoren kann. Aber da ist dann halt so das Skillset von dem Precious Achiuwa auch einfach noch so ein kleines bisschen eingeschränkt. Es erinnert mich immer so ein bisschen vom ganzen Spielstil her einfach an Montrezl Harrell. So von dieser ganzen, vom ganzen Hustle-Play und dann halt offensiv vor allem über eben genauso dieses Durchtanken über dann schwierige Korbleger mit Kontakt oder eben dann über Dunks. Das Ding ist halt, er ist einfach noch nicht so ausgereift wie Montrezl Harrell. Er ist jetzt auch erst 22 Jahre alt, es ist eben auch erst seine zweite Saison. Er spielt das erste Mal eine größere Rolle. Der Dreier spielt übrigens in seinem Game auch noch nicht so eine große Rolle, hat bislang 15 insgesamt genommen, hat 18,8% davon getroffen. Ich könnte jetzt ausrechnen, wie viele es sind, würde aber behaupten, es sind wahrscheinlich 2. Ja, es müssten 2 sein. Und ja, mal gucken, so, der Typ hat noch genug Zeit, sich zu entwickeln. Trotzdem, wie gesagt, ich dachte halt, okay, da kommt am Anfang vielleicht direkt schon ein kleines bisschen mehr Impact, dass zumindest die Quote ja, zumindest annähernd in den Bereich reingeht, wo sie halt letztes Jahr noch war. Da war sie bei 54%, jetzt sind es eben unter 36. Wenn es jetzt am Ende der Saison in Richtung, weiß ich nicht, 45, 46, 47, 48 geht, dann kann man, glaube ich, mit der Saison komplett zufrieden sein. Er wird sich noch weiterentwickeln. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Mir gefällt sein Hustle, mir gefällt so das, was er eben aufs Parkett bringt. Aber er hat eben noch einige Defizite, die er eben bald einfach nochmal mit angehen muss. Aber ich glaube, er ist so ein harter Arbeiter und auch nicht nur so auf dem Platz, sondern auch generell so in der Trainingshalle, dass ich denke, dass er sich da auf jeden Fall auf Dauer stabilisieren wird und dann wieder zurück zu seiner alten, ja, Scoring-Form zumindest finden kann. Nächster Spieler, und da war ich ziemlich überrascht, als ich die Stats gelesen habe, denn das, also mir war bewusst, dass er struggelt, aber mir war nicht bewusst, dass es so ein krasser Struggle ist. Die Rede ist von Marcus Smart. Und der Typ ist jetzt nicht dafür bekannt, der effizienteste Basketballer zu sein. Ich glaube, auch hier müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten. Nochmal so zum kleinen Vergleich, der Typ hat genau einmal in seiner Karriere über 40% aus dem Feld getroffen, und zwar 2018-19, 42,2, alles andere ist unter 40% gewesen, letztes Jahr mit 39,8 die zweitbeste Quote seiner Karriere aufgelegt. Dieses Jahr fällt er irgendwie so ein kleines bisschen zurück in alte Verhaltensmuster. Früher war es immer so, okay, Marcus Smart ist halt ein harter Arbeiter, aber er kann halt einfach überhaupt nicht werfen und hat sehr, sehr wenig Offense, die er aufs Parkett bringt. Er bringt mittlerweile ein bisschen mehr Offense, aber sein Wurf scheint sich wieder komplett zurückzuentwickeln. Er hat sich gesteigert am Anfang seiner Karriere von 25,3% auf dann zwischendurch 36,4%, eben auch 2018-19. Das war eben einfach seine beste Offensivsaison, zumindest rein von den Quoten her. Was jetzt so den Output insgesamt dann anging, war es jetzt nicht so viel, aber er konnte sich da halt auch noch ein bisschen zurückhalten, war dann eben auch nicht so seine primäre Aufgabe. Und jetzt entwickelt sich das Ganze halt einfach wieder komplett zurück, denn jetzt ist er wieder bei 26,7%. Also seine Quoten sind einfach über 4 Jahre angestiegen und fallen jetzt seitdem wieder stetig runter. Von 33% letztes Jahr von draußen sind jetzt noch 26,7% übrig. Und das ist natürlich was, was dir als Boston Celtics einfach extrem wehtut. Denn wenn du jetzt eben starten möchtest mit Dennis Schröder und Marcus Smart, dann hast du schon extrem wenig Spacing auf deinen Spacing auf der Point Guard Position bzw. auf den Guard Positionen generell. 26,7% ist da jetzt natürlich keine wirklich große Hilfe, die da jetzt eben kommt. 10,3 Punkte sind in Ordnung, 5 Assists sind natürlich auch richtig gut und auch da hätte er sich wirklich weiterentwickelt. Trotzdem ist das eben was, was er auf jeden Fall wieder mit angehen muss, dass er eben wieder versucht, dahin zu kommen, wo er eben einfach mal mit war. Er hatte tatsächlich Playoff-Spiele und auch Playoff-Serien, wo er wirklich sehr, sehr ordentlich getroffen hat. Letztes Jahr zum Beispiel in den Playoffs waren jetzt nur 5 Spiele, aber eben trotzdem 37% aus dem Dreierbereich, 2016-17 fast 40% aus dem Dreierbereich auch getroffen in den Playoffs. Vorletztes Jahr, zumindest noch 33,3%. Auch das war noch in Ordnung. Scoring-Output war auch jeweils immer relativ gut mit 17,8 Punkten. Letztes Jahr 14,5 davor. Und davon wirkt er jetzt gerade eben nochmal relativ weit entfernt. Sein Punkteschnitt ist runtergegangen von 13,1 auf 10,3 Punkte. Assists sind ein bisschen runtergegangen. Dafür sind die Steals jetzt eben stark nach oben geschossen auf 2,4. Das muss man jetzt hier natürlich auch mal sagen. Ich will jetzt hier auch nicht nur die negativen Seiten gerade beleuchten oder irgendwelche Spieler jetzt hier gerade runtermachen. Das ist überhaupt nicht meine Idee, sondern es geht eben einfach nur darum aufzuzeigen, ey, von dem Spieler hätte ich halt noch mehr erwartet. Das ist gewisserweise so ein kleines Kompliment ja sogar, weil ich denen halt sage, okay, oder weil ich generell einfach sage, ja, guck mal hier, der Spieler struggelt gerade ein bisschen, weil ich eigentlich weiß, dass er viel, viel mehr leisten kann, als er es jetzt gerade eben tut. Und Marcus Smart ist eben gerade einfach so ein Fall, defensiv über jeden Zweifel haben, offensiv dieser, ja, Fall in alte Verhaltensmuster, sage ich mal. Wir kommen zum nächsten Spieler und ich sehe jetzt hier gerade bei Basketball Reference, dass sein Spitzname Human Torch ist, also quasi die menschliche Fackel. Das muss ich in diesem Jahr leider so ein kleines bisschen mit zurücknehmen. Auch er war noch nie der effizienteste Basketballer. Die Rede ist von Terrence Ross, Shooting Guard, Small Forward von den Orlando Magic. War früher bei den Toronto Raptors, deswegen, ja, habe ich ihn natürlich ein bisschen genauer verfolgt damals. Ich fand ihn immer sehr, sehr geil, was einfach nur damit zusammenhing, dass es einfach Spiele gab, wo er einfach richtig aufgelegt hat, wo er komplett ausgerastet ist, was so Scoring anging. Und einfach so komplett wirklich, ja, wie so eine menschliche Fackel einfach auf einmal Feuer fangen konnte und dann konntest du diesen Mann nicht mehr stoppen. Seine Dreierquote in der Karriere liegt insgesamt bei 36,5%, sind aber auch viele Ups und Downs mit dabei. Letztes Jahr 33,7%, ist jetzt nicht so wirklich doll. Hatte aber eben auch schon Jahre, wo er mal 39,5% geschossen hat oder 38 oder über 38% schon zweimal. Also der Typ kann auf jeden Fall werfen. Kann eigentlich auch mit seiner Athletik immer sehr, sehr viel machen. Trotzdem auch hier wieder sehr, sehr viel Jumpshots. Deswegen Wurfquote in der Karriere eher so semi-gut mit 41,8%. Aber was er jetzt gerade macht, ist nochmal leider ein Stückchen schlechter, auch im Vergleich zur letzten Saison. Er nimmt jetzt ein paar Würfe weniger, er spielt jetzt ein paar Minuten weniger. Trotzdem ist jetzt sein Scoring-Output von 15,6 auf 10,9 Punkte gesunken, also fast 5 Punkte weniger. Das liegt eben auch unter anderem an seinen Quoten, denn er liegt jetzt noch bei 39,5% aus dem Feld und bei 29,5% von draußen, also genau 10% weniger als eben aus dem Feld. Und das bei eben 5 Versuchen von draußen, das ist dann schon ein bisschen bitter, ehrlich gesagt. Denn auch hier, Terrence Ross ist eigentlich dafür da, dass er eben von der Bank dieses Scoring nochmal mitbringt. Natürlich respektieren ihn die Gegner auch und wissen das. Er kommt aber eben einfach rein und soll dann scoren gegen die Second Unit, das ist seine Aufgabe und das ist eigentlich was, was er immer sehr, sehr gut gemacht hat. Dieses Jahr scheint er einfach noch so ein kleines bisschen mit zu strugglen. Das einzig Gute jetzt gerade für ihn ist, er ist eben nicht der einzige Spieler, der Probleme hat jetzt gerade in dieser Saison, seinen Wurf zu finden oder auch generell einfach so seine Offensive mitzufinden. Auch hier gehe ich eigentlich davon aus, dass er sich wieder stabilisieren wird. Aber Terrence Ross ist halt, wie gesagt, ist halt immer einfach ein riskanter Spielstil, den er einfach mit hat. Er kann natürlich richtig, richtig gut funktionieren. Wenn er gut trifft, dann läuft's. Aber wenn nicht, dann sieht das halt auch ganz, ganz schnell ziemlich hässlich aus. Nächster Spieler. Der Spieler spielt tatsächlich sogar mehr als die letzten Jahre immer oder als das letzte Jahr zumindest. Nämlich 34,2 Minuten pro Spiel. Letztes Jahr waren es noch 32,6, nachdem er nach Chicago gekommen ist. Nikola Vucevic. Und ja, natürlich ist seine Rolle jetzt gerade kleiner geworden. Natürlich nimmt er jetzt 4 Würfe weniger als letztes Jahr. Trotzdem sind seine Quoten absolut in den Keller abgesunken. Also das, ich hätte nicht gedacht, dass ich von einem Typ, der letztes Jahr noch All-Star war, dieses Jahr diese Quoten sehen würde. Es sieht wirklich überhaupt nicht gut aus. 13,6 Punkte pro Spiel. Natürlich ist 11 Rebounds gut. Natürlich sind 4,3 Assists wahnsinnig gut. Und natürlich hat er jetzt auch bessere Mitspieler und hat dadurch jetzt eben nochmal eine kleinere Rolle. Trotzdem für einen Center 39,5% aus dem Feld, also genauso viel wie Terrence Ross, aber dann eben auch nur 26,7% von draußen, ist einfach super ärgerlich. Man hat einfach in Chicago damit gerechnet, dass man einen All-Star bekommt, dass man einen Typen bekommt, der ja noch mehr in diese Offensive noch mehr mit reinbuttern kann. Nikola Vucevic ist kein guter Defensivspieler. Nikola Vucevic ist sehr, sehr langsam in seiner lateralen Bewegung und lässt dadurch auch relativ häufig relativ leichte Abschlüsse am Ring zu. Und dann musst du eigentlich dann damit rechnen, okay, dann ist er aber offensiv krass, oder? Oder? Und ja, ist er. Nikola Vucevic hat ein unglaublich gutes Skillset. Der Typ trifft in seiner Karriere 49% aus dem Feld und 35% von draußen, was für ein Center echt als Durchschnitt wirklich gut ist. Letztes Jahr 40% getroffen sogar, bei 6 Versuchen in der gesamten Saison. Das ist wahnsinnig gut. Aber jetzt ist er eben einfach gedroppt und zwar relativ rapide, auf eben 26,7%. Und das kann für Chicago halt noch sehr, sehr bitter werden. Ich glaube schon, dass sich Nikola Vucevic wieder stabilisieren wird. Ich glaube es, weil ich weiß, dass sein Skillset einfach so krass ist, dass er so viele Varianten hat zu scoren offensiv, dass es irgendwann wieder geht. Dass wenn er seinen Touch wieder findet von draußen, dann kann er eben seine Moves noch viel, viel besser mit einbringen, die er ja auch im Post zum Beispiel noch mitbringt. Und wie gesagt, Chicago braucht jetzt auch nicht unbedingt so diesen krassen Scorer Vucevic, aber Chicago braucht zumindest nochmal dann den Typen, der eben die Würfe, die er eben bekommt, die freien Würfe von draußen, oder eben auch aus der Mitteldistanz oder auch einfach ab und zu auch mal im Post, dass er das schafft, diese Mismatches, die er hat oder generell so diese freien Würfe einfach auszunutzen, dass er die dann trifft. Das bringt einfach nochmal ein anderes Element nochmal mit in die Offensive. Klar können DeMar DeRozan und Zach LaVine sehr, sehr viel dieser Defense oder des Scorings zumindest mit übernehmen und Lonzo Ball kann das Spiel wunderbar mit aufbauen. Trotzdem ist es cooler, wenn du halt dann auf der Center-Position auch nochmal einen hast, der die Gegner auch von überall nochmal mit bestrafen kann. Sowohl eben von draußen als auch aus der Mitteldistanz, als eben auch in der Zone bzw. im Post. Nikola Vucevic ist dazu mit in der Lage. In dieser Saison sieht man es jetzt aber noch nicht so wirklich gut. Trotzdem gehe ich davon aus, dass er sich da wieder stabilisieren wird, weil sein Skillset eben einfach so groß ist, dass ich mir denke, komm, Nikola, da mache ich mir wirklich überhaupt keine Sorgen. Der packt das auf jeden Fall wieder. Ja, und dann kommen wir jetzt schon zu meiner Top 3. Top 3, eher Flop 3 wahrscheinlich jetzt dieses Mal. Wir fangen an mit Terry Rozier von den Charlotte Hornets. Ich mag Terry Rozier. Ich finde, er hat auch hier wie einfach so ein geiler Zocker. Einfach so ein Typ, der sich nicht darum schert, so wie seine Quoten aussehen. Der wirft und wirft und wirft und ich finde es geil. Ich gucke mir das super gerne an. aber er sollte halt ein bisschen mehr treffen als jetzt in dieser Saison. Er ist von 20,4 Punkten letzte Saison auf 15,1 Punkte runtergegangen. Und ja, andere Spieler wie zum Beispiel Miles Bridges und so fangen es dann wieder mit auf. Auch seine Assist-Zahlen sind runtergegangen von 4,2 auf 3. Seine Rebounds sind runtergegangen um 0,5. Steals sind runtergegangen um 0,4. Aber ist jetzt nicht so doll. Turnover-Zahlen sind übrigens trotzdem fast gleich. 1,9 letztes Jahr, 1,7 dieses Jahr. Aber die Quoten sind schon sehr, sehr ordentlich gefallen. Sorry. Aus dem Feld 39,2% bei 15 Versuchen. Also auch hier, ne, der Typ holt trotzdem, obwohl er so schlechte Quoten hat, immer noch einen Wurf, einen Punkt pro Wurf, so rum. Also 14,7 Würfe, 15,1 Punkte. Aber 25,6% von draußen ist schon ziemlich hart. Vor allem eben dann bei 7 Versuchen. Das ist auch, ja, der schlechteste Karrierewert seit seinen, ja, 2015, 2016, wo er in Boston 8 Minuten pro Spiel gespielt hat und 0,7 Dreier pro Spiel geworfen hat. Da hat er 22,2% mal gehabt. Alles andere war immer über 30, letztes Jahr 39 oder fast 39, davor sogar 40,7%. Der Typ ist eigentlich ein sehr, sehr guter Werfer. Er kreiert sich auch Würfe selber, er kann aber auch die freien Würfe, die Mitspieler kreieren, verwandeln. Aber 25,6% sprechen da eben einfach eine komplett andere Sprache. Terry Rozier ist trotzdem ein guter NBA-Basketballspieler. Auch da lasse ich auch nicht mit mir drüber streiten. Terry Rozier ist ein cooler Basketballspieler, macht Spaß ihm zuzusehen, aber 25,6% von draußen sollte man vielleicht noch ein wenig aufbessern können. Er ist dazu auf jeden Fall in der Lage, er hat den Wurf dazu. Und trotzdem weiß ich jetzt gerade nicht so richtig, wie aus diesem Shooting-Slump jetzt gerade wieder mit rauskommt. Denn die Würfe, die er hat, die hat er in den letzten Jahren eben trotzdem so genommen und eben auch so getroffen. Deswegen einfach mal schauen, woran liegt's? Am Ball? Keine Ahnung. Kann ich leider nicht so gut mit einschätzen. Habe ich auch letztes Mal oder vorletztes Mal schon ein bisschen mit drüber geredet. Ich weiß es nicht hundertprozentig genau, wie anders sich dieser Ball jetzt mit anfühlt. Wir müssen einfach jetzt gerade darauf vertrauen, dass die Spieler da einfach die Peilung haben, dass die sagen, nee, der ist jetzt gerade ein bisschen härter als der davor, vielleicht springt er da ein bisschen doller vom Ring weg oder. Auf jeden Fall ist Terry Rozier in der Lage, diese Quoten wieder aufzubessern. Ob es tun wird, werden wir sehen. Dann kommt Spieler Nummer 2 und auch hier habe ich wirklich lange jetzt gerade mit mir gerungen, weil es eben Spieler war, der erst seine zweite NBA-Saison spielt, der jetzt nochmal eine wesentlich größere Rolle spielt als letztes Jahr. Aber ich habe ihn trotzdem nochmal mit reingenommen, Sadiq Bey von den Detroit Pistons, weil er eben letztes Jahr auf einmal sehr, sehr krass gehypt wurde, weil er vor allem reinkam und aus 6,6 Versuchen 38% Dreier getroffen hat, was natürlich richtig, richtig gut war. Darüber müssen wir auch hier wieder nicht reden. 38% als Rookie bei 6,6 Versuchen, was echt eine ordentliche Anzahl ist. Das ist eine richtig ordentliche Anzahl auf eben seine 70 Spiele gerechnet, die er gemacht hat. Und jetzt sieht es aber eben langsam so aus, okay, vielleicht war das halt schon so eine Saison, wo er einfach sehr, sehr gut getroffen hat. Denn jetzt in dieser Saison sind es eben noch 30,4%. Das ist jetzt nicht schlecht, nicht richtig schlecht. Es ist eben immerhin noch über 30%. Trotzdem kommt auch er insgesamt auf 13,7 Würfe und 13,6 Punkte. Und ja, seine Rebounds sind noch mit hochgegangen. Ja, seine Assists sind noch mit hochgegangen. Aber wie gesagt, 5 Minuten mehr jetzt insgesamt auf dem Parkett und auch trotzdem nochmal eine Rolle, die irgendwie nochmal ein kleines bisschen größer scheint als eben noch letztes Jahr. Ich glaube, man hatte sich in Detroit und ich hatte mir tatsächlich auch nochmal so einen größeren Entwicklungssprung bislang zugetraut. Auch hier natürlich wieder klarer Disclaimer, 15 Spiele ja, diese Saison und auch erst 22 Jahre. Also auch hier gehe ich davon aus, dass sich Sadiq Bey auf jeden Fall noch stabilisiert, dass der auf jeden Fall noch mit weitermacht und immer besser wird. Aber auch seine normale Field-Goal-Quote ist eben runtergegangen von 40,4 auf 36,4%. Mal schauen. Aber jetzt kommt der schlimmste Abfall, den ich bislang gesehen habe in dieser Saison. Achtung, schön festhalten, wir reden von Duncan Robinson. Duncan Robinson war für mich immer der Spieler bei dem Miami Heat, der einfach Spaß gemacht hat zuzusehen. Weil ich mir einfach gedacht habe, okay, ich finde, er zeigt einfach, was möglich ist. So, also er oder auch so ein J.J. Redick fand ich fast noch ein bisschen mehr. Weil J.J. Redick eben noch sehr, sehr klein ist. Aber so von der Art her ist es ähnlich. Die bringen keine großartige Athletik jetzt gerade mit. Natürlich bringen sie Athletik mit, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. So, das sind jetzt keine LeBron Jameses oder so, die einfach mal kurz aus der Halle springen. Sondern das sind von der Athletik her relativ normale Durchschnittsleute. Also wenn man es gerade im NBA-Kontext jetzt sieht. Also wenn man es aus der NBA zu uns jetzt gerade mit runterrechnet, natürlich hast du wieder ein paar athletischere Leute. Aber das sind quasi dann so dann Durchschnittsleute, die dir so nicht so doll auffallen. So vielleicht sogar leicht unterdurchschnittlich, haben nicht so eine dolle Sprungkraft und kommen vor allem einfach dann übers Werfen. Sie laufen sich einfach frei, rennen um Blöcke und schmeißen einfach vorne ihre Dreier drauf. Das hat mir bei Duncan Robinson immer unglaublich viel Spaß gemacht, mir das anzugucken. Mittlerweile macht es mir nicht mehr so viel Spaß, nicht weil er es nicht mehr macht, sondern weil er diese Würfe einfach nicht mehr trifft. Seine Field-Goal-Quote insgesamt ist runtergegangen, seine Punkte insgesamt sind runtergegangen und das, obwohl er mehr wirft in dieser Saison. Und das ist halt das, was wirklich, wirklich wehtut. Und auch die Dreierquote, dazu kommen wir gleich noch, ist rapide gefallen. Fangen wir erstmal ganz von vorn an. Minutenanzahl leicht runtergegangen um 2. Ja, nicht dramatisch. Die Heat haben jetzt natürlich mit Kyle Lowry einfach nochmal einen Spieler bekommen und nochmal mit PJ Tucker, die eben nochmal ein paar Prozent. So, dieses Jahr zieht diese Dreierquote so krass schon mit runter, da würde eine wesentlich höhere Zahl stehen, wenn er jetzt aktuell seine, ja, normalen, nicht mal seine normalen, wenn er jetzt seine 38% werfen würde oder sowas, dann wäre das ja kein Problem, dann wäre er immer noch so leicht über Liga-Durchschnitt, das wäre okay, man würde sich so denken, ja gut, passiert halt mal Shooting-Slump am Anfang der Saison, kann ja auch immer noch so sein, dass es eben jetzt immer noch erst, weiß ich nicht, ein Fünftel der Saison gespielt, noch nicht mal. Ja, doch, ein Fünftel ist jetzt durch, fast genau. Aber 33,6% von draußen für Duncan Robinson hat mich stark schockiert. Also wirklich, 33,6% für einen Typen, den ich immer so gesehen habe, als okay, das ist quasi für mich einfach so der beste Catch-and-Shoot-Spieler der Liga oder einer der besten Catch-and-Shoot-Spieler der Liga. Ich will jetzt hier nicht Joe Harris oder sowas runtermachen. Der beste Werfer der Liga, auch da ist man, glaube ich, klar, dass es Steph Curry ist, aber so von der, also wenn du so einen Typen hast, der wirklich, wo du das Gefühl hast, okay, der kann halt gefühlt nur werfen in der Offensive, ja. Da habe ich immer Duncan Robinson gesehen. Da dachte ich mir so, ey, wenn du so einen Spieler bräuchtest, ich fände Duncan Robinson bei den Raptors dann total geil dann dafür. Das wäre, glaube ich, so meine Nummer 1 Option, mir den irgendwie ranzuholen. Und jetzt hat der so einen krassen Shooting Slump, aber so komplett. Von 40,8 auf 33,6% bei Mehrversuchen. Holy moly, Duncan Robinson, was ist los? Auch hier glaube ich natürlich, dass er sich wieder stabilisiert, weil er jetzt natürlich auch über die letzten 2 Jahre schon konstant gezeigt hat, auch wenn er über 8 Dreier pro Spiel genommen hat, dass er die trifft. Und zwar nicht nur ein bisschen gut, sondern eben zu über 40% gut, dass er sie richtig, richtig gut treffen kann, zu fast 45%. In 73 Spielen bei 8,3 Versuchen. Das ist eine Quote, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Wenn du jede Nacht gegen diese besten NBA-Spieler spielst, gegen die besten Verteidiger, die es überall auf der Welt gibt, und du triffst trotzdem einfach 45% von draußen, obwohl alle wissen, dass du höchstwahrscheinlich von draußen werfen wirst, weil du quasi nie in Richtung Korb ziehst. Und jetzt ist er eben auf 33,6% mit abgefallen. Duncan Robinson kann das eigentlich. Duncan Robinson ist komplett in der Lage dazu, die Dreier zu treffen. Aber Duncan Robinson muss jetzt sein Mojo irgendwie jetzt gerade wieder finden. Er muss jetzt einfach wieder reinkommen. Er muss mit diesem Ball vielleicht noch ein bisschen wärmer werden. Ich weiß es nicht, was da los ist. Auf jeden Fall muss das wieder besser laufen für ihn. Ansonsten sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Dieser hier Swish Cold Zone. Habe ich einen Spieler vergessen, wo ihr meint, ey, wie konntest du den bitte jetzt gerade nicht mit erwähnen? Der spielt so schwach bislang. In der Eastern Conference natürlich wohlgemerkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare bei Instagram oder auch in der Direct Message in der DM. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Sind ja auch jetzt schon wieder so 33, 34 Minuten wieder geworden. Würde ich sagen, ist eigentlich ein ganz guter Output für so einen Samstagvormittag. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum Dienstag. Bis zum nächsten Mal. Bye.
Here it's Swish.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.